Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid nach dem großen Preis von Österreich. Und ja, es war mal wieder einiges los, würde ich sagen. Erstmal natürlich die gute Nachricht sozusagen auch im Hinblick auf den großen Preis von Österreich ist, dass er im Rennkalender bleiben wird bis mindestens 2041. Das kam ja jetzt übers Wochenende sozusagen auch nochmal eben, ja, heraus. Finde ich auf jeden Fall super, weil ich finde auch in diesem Jahr hat der große Preis von Österreich auf jeden Fall wieder viel Action geboten und auch die Rennen sind eigentlich immer sehr gut, vor allen Dingen, weil man eben mit dem DRS gut hinterherfahren kann, auch gut mal ein Überholmanöver setzen kann. Es gibt viele spannende Duelle, spannendes Qualifying, von daher können wir uns, glaube ich, auch dann darauf freuen. Ansonsten an diesem Wochenende natürlich auch wieder einiges los. Am Ende steht ganz oben Lando Norris vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Wir haben erneut ein sehr spannendes Duell gesehen zwischen den beiden McLaren-Piloten. Wir hatten einen Startcrash inklusive dem Ausfall von Max Verstappen und auch sonst einige, ja, enge Duelle, würde ich mal sagen, in Österreich. Und über all das wollen wir natürlich heute auch sprechen. Und ich würde sagen, wir starten traditionell natürlich erstmal mit meinem Driver-Rating. Und da fangen wir dann mit dem letzten Platz an. Der ging an diesem Wochenende an Carlos Sainz, da er das Rennen ja nicht mal starten konnte, muss man ja sagen. Kam vom Start aus seiner Startbox sozusagen erstmal nicht weg, fuhr dann in die Box und musste dann aufgrund technischer Probleme aufhören. Also da haben ja sogar hinten die Bremsen gebrannt und alles. Also da war auf jeden Fall ordentlich was los in der Williams-Box. Ähnlich lief es ja auch dann bei Teamkollege Alex Albon, der das Rennen dann auch frühzeitig aufgeben musste. Also im Gesamten muss man sagen, schwieriges Wochenende für Williams. Woran es gelegen hat, ist, glaube ich, schwierig. Also klar, wir hatten sehr hohe Temperaturen, die vielen Teams Probleme machten, aber auch Carlos Sainz beispielsweise war sehr unzufrieden generell mit dem Auto, also das hat wohl nicht so gut gepasst, sagen wir es mal so, beim Fahren dann eben, und von daher schwieriges Wochenende für Carlos Sainz. Für mich ist es am Ende bei ihm an diesem Wochenende eine 7 von 10, weil so viel konnte er dafür am Ende auch nicht, aber ja, trotzdem natürlich auch ein bisschen schwierig zu bewerten, weil er ja das Rennen nicht mal gestartet hat oder starten konnte. So, dann danach kommen wir zu Kimi Antonelli. Ja, unglückliches Wochenende für ihn, muss man sagen. Hatte, oder ja, Schuld am Anfangscrash, hat sich da verbremst. Auch im Qualifying ging relativ wenig, sagen wir es mal so, bei Mercedes. Und dann eben dieser Fehler in der Anfangsphase hat sich da verbremst. Ich glaube, Toto Wolff hat es gesagt, es ist halt einfach, das ist ein Rookie-Fehler und das darf Kimi Antonelli auch passieren, weil es eben seine allererste Saison ist und Fehler gehören dazu, er wird daraus lernen und ja, am Ende ist es für mich so eine 6 von 10, weil ja, es war halt schon ein eigener verschuldeter Fehler. Kimi Antonelli wird dann am kommenden Rennen, also in Silverstone, nochmal 3 Plätze zurück versetzt, also nimmt die Strafe dann mit ins Rennen oder mit ins Wochenende nach Silverstone. Dann kommen wir zu Max Verstappen, der eben Leidtragender war von der Kollision mit Kimi Antonelli. Ja, war glaube ich schon ein bisschen verärgert, aber man muss auch sagen, das gesamte Wochenende für Max Verstappen super schwierig. Es ging kaum was, die Pace war nicht da, auch im Qualifying Pech gehabt mit der gelben Flagge, hatte dadurch überhaupt erstmal diese Probleme, dass er gar nicht von so weit vorne starten konnte und war deswegen ziemlich in diesem Getümmel und ja, wurde dann eben auch getroffen. Für Max Verstappen an diesem Wochenende ist es bei mir so eine 7 bis 8 von 10. Im Qualifying, ja, es war nicht das Maximum, weil er hätte wahrscheinlich sich noch verbessern können, zumindest so in Richtung, sagen wir mal, Platz 3, 4, 5, irgendwie sowas um den Dreh. Vielleicht wäre jetzt nicht die Pole drin gewesen, aber ne, trotzdem eine bessere Platzierung als Platz 7. Trotzdem war es einfach dann schwierig. Rennspeed konnte man auch nicht sehen. Er war aber deutlich besser als sein Teamkollege, als Yuki Tsunoda. Für mich, wie gesagt, deswegen so eine 7 bis 8 von 10. Wahrscheinlich eher sowas in Richtung 8 von 10, weil vor dem Crash im Rennen konnte er ja pauschal auch nichts. Dann kommen wir zum letzten DNF und das war bei Alex Albon der Fall. Wie gerade schon mal angesprochen, musste er eben ja, aufhören. Für mich ist es bei ihm tatsächlich an diesem Wochenende eine 7 bis 8 von 10. Konnte jetzt auch nicht so viel dafür, was die Performance von Williams angeht. War aber besser als sein Teamkollege und lag ja auch gar nicht so schlecht, als er dann aufgeben musste, Bayern an den Punkterängen. Von daher, ja, wie gesagt, so eine 7 bis 8 von 10 bei Alex Albon. Weiter geht's. Yuki Tsunoda, mal wieder ein super, super schwieriges Wochenende für ihn. Also, ja, wieder irgendwie konnte sich nicht durchsetzen. An diesem Wochenende extrem weit entfernt vom Teamkollegen im Qualifying, erneut mal wieder und auch im Rennen dann mit Fehlern, hing am Ende 2 Runden hinter dem Rest zurück. Für mich ist es deswegen bei Yuki Tsunoda eine 4 von 10. Weiter geht's. Ebenfalls schwieriges Wochenende mit Franco Colapinto. Konnte sich nicht durchsetzen im Qualifying gegen Pierre Gasly und auch nicht im Rennen. Und dann hatte er im Rennen auch noch den, ja, Fehler drinne, dass er unter anderem den WM-Führenden und der dann eben gerade in der Zeit auf Platz 2 war, ja, ins Gras gedrückt hat. Das ist sowas, das geht auch nicht. Und ja. Dementsprechend auch wieder schwieriges Wochenende für Franco Colapinto. Ich bin gespannt, wie lange er noch Zeit bekommt. Es gibt jetzt wieder erneut eben diese Berichte, dass man es sein könnte, dass er ja wieder ersetzt wird. Ich schätze mal, dass er noch dieses Wochenende Zeit hat, sich zu beweisen, weil es ja jetzt direkt weitergeht, aber danach ist eine etwas längere Pause von 2, 3 Wochen oder so in der Formel 1. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sich dann bei einem Alpine-Team auf jeden Fall nochmal zusammensetzt, um nochmal, ja, mögliche Alternativen durchzugehen, weil man ja eben auch im Vorfeld schon das so ein bisschen angesprochen hatte, Thema 5-Rennen-Vertrag, der ist mir jetzt um, aber ich schätze mal, wie gesagt, dass man bis Silverstone jetzt noch Zeit gibt und dann mal weiterschaut. Von Franco Colapinto geht es zu Lance. Achso, ich habe gar nicht gegeben, welche Note. Achso, deswegen Franco Colapinto ist für mich so an diesem Wochenende nur 5 bis 6 von 10. Wie gesagt, wahrscheinlich eher in Richtung 5 von 10, weil er eben das Thema auch noch mit Oscar Piastri hatte. Klar, er sagt, er hat ihn nicht gesehen, aber da muss man auch vom Teamseite dann auch, finde ich, ein bisschen agieren. Also, ja. So, genau. Das dann weiter. Dann, wie schon gerade gesagt, Lance Stroll. Dann geht es damit weiter. Auch schwieriges Wochenende war definitiv langsamer als der Teamkollege, der eben wieder Punkte einsammeln konnte, eher nicht. Von daher ist es für mich auch so eine 5 bis 6 von 10 bei Lance Stroll. Weiter geht's mit Pierre Gasly, der sich auch schwer tat. Hatte eben diesen Dreher in der Quali drin, hat sich zwar für Q3 qualifiziert, aber eben dann dieser Dreher. Und auch im Rennen, muss man sagen, ging bei Alpine super wenig. Die Pace war gar nicht da. Das hat man auch gesehen bei Pierre Gasly. Von daher, für mich ist es bei ihm eine 7 von 10. Dann kommen wir zu Platz 12. Der geht an diesem Wochenende an Isaac Hadjar, der sich im Vergleich zu den vergangenen Rennwochenenden auch deutlich schwerer tat, musste sich vom Teamkollegen von Liam Lawson dann doch relativ deutlich an diesem Wochenende geschlagen geben. War ja, also ein bisschen schwierig, konnte keine Punkte einsammeln, trotzdem am Ende keinen großen Fehler oder so gemacht. Für mich ist es so eine 7 von 10 bei Isaac Hadjar. Und ähnlich sieht es auch aus bei Oli Bearman. Der konnte seinen Teamkollegen noch in der Qualifikation knapp schlagen um einen Platz. Aber im Rennen, also es ging schon nach vorne für Haas, aber die Qualifikation war halt dann doch im Vergleich relativ schlecht. Und man konnte den Speed der Saubers und dem von Liam Lawson und Fernando Alonso eben nicht so ganz mitgehen. Und deswegen hat es dann bei Haas eben nur für einen gereicht, der dann in die Punkte fährt. Das war dann ja Esteban Ocon. Für mich bei Oli Bearman deswegen eine 7 von 10. Und wie schon gerade angesprochen, Esteban Ocon dann eben in der Top 10 auf Platz 10 holt einen Punkt für das Haas-Team. Bei ihm ist es für mich so eine 8 von 10, weil er wurde zwar im Qualifying geschlagen von seinem Teamkollegen, aber im Rennen hat er halt dann den Punkt geholt, der eben, ne, also am Ende zählt der Punkt im Rennen. Von daher, deswegen würde ich dann eben sagen, bei Esteban Ocon eben eine 8 von 10. Dann kommen wir zu Platz 9. Aus deutscher Sicht natürlich sehr erfreulich. Nico Hülkenberg in den Punkten. Ähnlich wie Teamkollege Gabriel Bortoleto, also für sauber wieder erneut, ja, dicke Punkte eingesammelt mit Doppelpunkte-Finish am Ende in Österreich. Für mich ist bei Nico Hülkenberg eine 9 von 10, also Rennen war super, von hinten nach vorne gefahren, Punkte eingesammelt, super überholt und alles super. Das Einzige, was halt mitschwingt, ist die Qualifikation und da hat er sich relativ deutlich dem Teamkollegen geschlagen geben müssen. Deswegen reicht es nicht zu einer 10 von 10, aber ansonsten, ja, guten Job gemacht, von daher der 9 von 10 für mich. Bei ihm und bei Gabriel Bortoleto, der hat sich auch ordentlich gefreut, erste Punkte in der Formel 1 eingesammelt und auf jeden Fall verdient, weil ich finde, er hat jetzt schon über die ganze Saison hinweg einen super Job gemacht, hat sich nie irgendwas Großes zu Schulden kommen lassen. War im Qualifying immer mal wieder besser auch als Nico Hülkenberg und auch an diesem Wochenende mit dem Q3-Endzug Platz 8 direkt neben Max Verstappen. Das war auf jeden Fall richtig stark und auch sauber. Scheint durchaus das mit den Updates ja, in die richtige Richtung zu gehen, muss man sagen. Und von daher ist es natürlich bei Gabriel Bortoleto auf jeden Fall eine 10 von 10. Also am Ende Platz 8 für ihn. Ganz knapp. Wäre das Thema mit den blauen Flaggen nicht gewesen, hätte er sich vielleicht sogar noch Fernando Alonso sein, ja, Manager, Mentor sozusagen schnappen können. Der holte sich dann nämlich am Ende Platz 7, Fernando Alonso. Auch eine super Leistung, ist tatsächlich ja William Loss noch einen Einstopper gegangen, ist sich am Ende dann sozusagen ausgegangen und von daher super Job gemacht bei Fernando Alonso. Für mich ist es bei ihm auch eine 10 von 10. Und dann, wie gerade schon angesprochen, Liam Lawson. Ebenfalls eine Positivüberraschung des Wochenendes. Tat sich in den vergangenen Wochen auch im Vergleich zu Isaac Hatcher schwer, teilweise sogar extrem schwer. Und an diesem Wochenende konnte er seinen Teamkollegen durchaus, ja, dominieren und hat einen super Job gemacht, ein Stopp, also war eigentlich da auch nicht wirklich in Gefahr. Von daher mega gemacht und auf jeden Fall natürlich auch eine 10 von 10 bei Liam Lawson. Dann Platz 5, Top 5, Fünfter geht an George Russell. Schwieriges Wochenende für Mercedes, extrem schwierig, der Ausfall von Kimi Antonelli, Probleme in der Quali und auch bei George Russell, der fuhr so irgendwie irgendwo, aber auch irgendwo nirgendwo, muss man sagen. Also ging super wenig, konnte die Pace vom Ferrari nicht mitgehen, war jetzt auch nicht so viel in Gefahr, was hinter ihm, also ein relativ einsames Rennen, würde ich mal sagen, für George Russell. Am Ende ist es so ein 7 bis 8 von 10 für mich. Weil wahrscheinlich hat er eben das Maximum rausgeholt, mehr war nicht drin bei Mercedes, aber es ist natürlich trotzdem zu wenig. Vor allen Dingen, wenn man beim Rennwochenende davor dann doch noch relativ sicher sich den Sieg da sichern konnte in Kanada. Der war ja jetzt nicht so krass gefährdet bei George Russell. Dann Platz 4, Lewis Hamilton, direkt hinterm Teamkollegen, glaube ich, ist für Lewis Hamilton auf jeden Fall auch mal, ja, ein gutes Wochenende gewesen. Klar, nicht besser als der Teamkollege, aber auf jeden Fall auch nicht super weit weg. Auch wenn es ein bisschen dann noch im Rennspeed mal wieder gefehlt hat. Trotzdem konnte er wichtige Punkte dann auch für Ferrari einsammeln. Und für mich ist es am Ende bei Lewis Hamilton so eine 8 von 10 für dieses Wochenende. Und Platz 3 ging an diesem Wochenende dann das Podium sozusagen an Charles Leclerc, der auch wieder Top-Job gemacht hat, keine Fehler drin gemacht hat, ja, einfach auch dann das Maximum sozusagen rausgeholt hat und deswegen ist es für mich bei Charles Leclerc auch so eine 9 bis 10 von 10. Platz 2, Oscar Piastri und hat auf jeden Fall auch einen guten Job gemacht, klar, war aber eben dann doch irgendwie ein bisschen langsamer als der Teamkollege, konnte auch nicht vorbeigehen, trotz DRS, für mich ist es am Ende so eine 8 bis 9 von 10 bei Oscar Piastri. Klar, ein super Wochenende, aber wahrscheinlich geht es dann doch eher in Richtung 8 von 10, weil im Qualifying halt auch relativ viel gefehlt hat. Hatte da auch ein bisschen mit der gelben Flagge zu kämpfen, muss man allerdings auch sagen. Von daher, ja, nicht ganz so einfach für Oscar Piastri, aber am Ende Platz 2. Und ganz vorne Lando Norris, der dann mit der 10 von 10 sozusagen belohnt wird. Super Qualifying-Runde, also die war echt stark auf der kurzen Strecke und dann auch im Rennen nichts irgendwie anbrennen lassen. Und von daher auf jeden Fall eine 10 von 10. Genau, das also so ein bisschen zum Driver-Rating. Und natürlich wollen wir nochmal darüber sprechen, über, ja, das enge Duell ganz vorne an der Spitze. Also die WM wird auch wieder enger. Die Fahrer-WM, Lando Norris konnte dann eben 7 Punkte gut machen auf Oscar Piastri. Es sind jetzt 15 Punkte Unterschied zwischen den beiden. Und ja, es war mal wieder ein sehr enges Duell zwischen den beiden. Ähnlich wie wir es schon in Kanada gesehen haben. An diesem Wochenende sind dann allerdings beide drin geblieben und keiner ist ausgefallen, auch wenn es ein, zweimal wirklich boah, hart an der Grenze war. Also ich glaube, da war das Team auch wirklich so, dass sie gedacht haben, ui, gleich haben wir da einen Ausfall. Also da war ja super enge Duelle. Also einmal als Oscar Piastri an Lando Norris dann vorbeigegangen ist, da hat Lando Norris dann extra ein bisschen zurückgezogen, sodass er dann sich wieder mit DRS dann wieder an Oscar Piastri vorbeisetzen kann. Das war schon eng, das Duell, aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall noch okay, also noch im Rahmen, auch vielleicht noch so in einem Rahmen, dass man sagen kann, teamintern passt es noch. Aber das eine Bremsmanöver von Oscar Piastri, wo er echt extrem spät auf der Bremse war mit rauchenden Reifen, hat sich da wahrscheinlich auch einen Flatspot geholt. Also das war wirklich haarscharf, da hätte er fast noch Lando Norris mit abgeräumt. Und das wäre natürlich ja, sehr ärgerlich gewesen. Dementsprechend war das auf jeden Fall, glaube ich, super spannend, mal wieder mit anzusehen, dieses Duelle der beiden, weil sie geben sich schon. Und ja, es war echt super knapp und echt interessant. Dann wurde ja auch noch Oscar Piastri gefragt, also es ist auch weiterhin noch eine Diskussion. Es gab ja die Frage an Oscar Piastri, ob er direkt nach Lando Norris zum Stop kommen möchte und dann so einen 1,5 Sekunden hinter ihm fallen wird, also einen 1,5 Abstand hat, oder ob er noch ein paar Runden warten möchte und dann den Vorteil der frischeren Reifen nutzen möchte, dann hätte er so eine 4-5 Sekunden Gap zu Lando Norris. Er hat sich dann ja für die größere Lücke entschieden, für die 4-5-Sekunden-Lücke. Es wird auch weiter noch diskutiert, ob das eben die richtige Entscheidung war, weil dadurch, dass halt viele blaue Flaggen waren, viel Verkehr durch diese blauen Flaggen, kam Oscar Piastri zwar näher dran, aber er hatte wirklich nie wirklich die Chance, nochmal ins DRS zu kommen. Keine Ahnung, wie es dann gewesen wäre, dann hätte er ja auch nicht die ganz frischeren Reifen gehabt. Wie gesagt, Oscar Piastri hat oft dann auch von dem DRS eben profitiert. Also es war super spannend und ich glaube, wir können uns auf jeden Fall in der Saison dann auch weiterhin noch auf sehr spannende Duelle freuen. Und McLaren hat damit auch nochmal gezeigt, ne? Sie haben sich noch nicht für einen Nummer-1-Fahrer entschieden. Sie lassen beide noch frei fahren und das finde ich auch gut, weil am Ende, es sind 15 Punkte jetzt aktuell, wie dass die beiden auseinanderliegen. Und dadurch, dass jetzt Max Verstappen auch noch ausgefallen ist, hat man jetzt auch nicht den krassen Druck von hinten, weil, wie gesagt, ne, Max Verstappen liegt jetzt, glaube ich, mittlerweile über 40 Punkte hinter Oscar Piastri. Das wird sowieso schon extrem schwierig für ihn, das wieder aufzuholen. Und von daher, glaube ich, kann man bei McLaren auf jeden Fall durchaus sagen, ne, wir lassen beide kämpfen, weil am Ende finde ich schon, dass beide die gleichen Chancen verdient haben. Das ist immer auch so ein bisschen streckenabhängig, wer wie, ne, so ist. Und von daher, glaube ich, können wir das auf jeden Fall noch mit Spannung weiter betrachten. Ähnlich enger wird es auch wieder übrigens in der Konstrukteurs-WM. Also McLaren ist da jetzt deutlich vorne, aber Ferrari ist tatsächlich an Mercedes vorbeigezogen. Mercedes eben mit einem super schwierigen Wochenende, Ferrari damit dafür mit Platz 3 und 4 ordentlich Punkte eingesammelt und dementsprechend ist jetzt auch Ferrari wieder an Mercedes vorbei. Heißt auch, die Updates bei Ferrari scheinen auf jeden Fall zu funktionieren. Glaube ich, wird auch noch ein sehr interessantes Duell zwischen den beiden, was Platz 2 in der Konstrukteurs-WM angeht. Genau, das also noch so ein bisschen jetzt zum Rennen in Österreich. Und jetzt wollen wir natürlich den Blick noch nach vorne richten, denn auch das kommende Rennen geht direkt weiter mit dem großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Super viel Tradition. Es wird mega viel los sein, mega viele Fans, mega viel Programm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Rennen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Strecke relativ lang mit 5,9 Kilometer, 18 Kurven und ja, relativ lange Streckenzeiten. Also ne, lange Strecke auf jeden Fall, aber auch schnelle Kurven, was glaube ich nochmal eine sehr interessante Nummer werden kann. Und natürlich habe ich schon mal kurz auf das Wetter geguckt. Freitag ist noch Sonne gemeldet mit 24 Grad, also auch noch relativ warm. Vor allen Dingen so für britische, englische Verhältnisse, würde ich mal sagen. Aber Samstag, Sonntag, ja Leute, da kann es dann auch mal regnen. Und das ist ja sehr bekannt, würde ich mal sagen, das Wetter in Silverstone. Es sollen dann auch nochmal so nur um die 20 Grad sein, also auch deutlich kühlere Temperaturen. Und ich glaube, damit könnte sich das Feld auf jeden Fall auch noch weiter enger zusammenziehen. Und wir könnten vielleicht auch die eine oder andere Überraschung sehen, weil wenn es regnet, dann kann auch ganz schnell mal wieder beispielsweise Max Verstappen ganz vorne mit dabei sein. Also das wird, glaube ich, auf jeden Fall auch super spannend. Im letzten Jahr hatten wir ja das große ja, Regenchaos, vielleicht nicht, aber da hatten wir ja dieses Thema mit nass, dann wieder abtrockene Bedingungen, dann wieder nasse Bedingungen, dann wieder abtrockene. Also dass man da wirklich überlegen muss, auch strategisch, dass das auf jeden Fall eine schwierige Nummer wird. Und das könnte dann auch wieder bei McLaren eine schwierige Nummer werden. Im letzten Jahr haben sie damit so ein bisschen alles weggeworfen, muss man sagen. Sind ja, bevor es damals geregnet hatte, glaube ich, war das auf den Slicks, waren sie Platz 1 und 2. Aber dann irgendwann sind sie so spät zum Boxenstopp gekommen, dass die anderen dann auf den, also dass sie zu spät zum Boxenstopp gekommen sind und dann zu viel verloren haben. Und ja, das könnte auch in dieser Woche wieder problematisch werden, wenn es dann regnet. Wen holt man dann wie zuerst rein, ne? Holt man erst Lando Norris rein, holt man erst Oscar Piastri rein? Also es könnte auf jeden Fall nochmal, glaube ich, richtig spannend werden. Bei McLaren dann auch. Können wir uns auch drauf freuen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, die Favoriten vor dem Rennen. Klar, McLaren mit den besten Chancen. Auch das Update hat ja nochmal funktioniert. Aber intern ist immer noch ein Thema, glaube ich. Und dann haben wir Ferrari mit den Updates, die auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht haben. Aber man muss auch ehrlich sein, in den vergangenen ein, zwei Jahren, würde ich sagen, war jetzt Silverstone nie so die Ferrari-Paradestrecke. Da taten sie sich relativ schwer. Deswegen bin ich mal gespannt, ob die Updates wirklich auch in Silverstone so gut funktionieren. Ich bin sehr gespannt auf Mercedes, den sollte es auf jeden Fall wieder besser legen, weil Mercedes kommt in Silverstone sowieso historisch gesehen sozusagen immer ganz gut zurecht. Und die kühlen Temperaturen, vor allen Dingen am Samstag und Sonntag, werden dem Mercedes definitiv entgegenkommen. Ähnliches Wetter wie eben im letzten Jahr, und da konnte man sich ja auch mit Lewis Hamilton den Sieg sichern und George Russell die Pole Position holen. Und auch Red Bull werden diese kühleren Bedingungen definitiv entgegenkommen und Regen könnte für Max Verstappen auf jeden Fall zum Jackpot werden. Von daher, glaube ich, können wir uns auf jeden Fall auf ein sehr, sehr spannendes Rennen freuen. Und damit dann zu meinen Tipps fürs Wochenende. Ich muss sagen, auch in dieser Woche, ich tue mich so schwer momentan mit den Tipps. Klar, man hat irgendwie so die beiden McLaren-Piloten ganz vorne auf dem Zettel. Aber ich finde es auch super schwierig. Man hat irgendwie so Mercedes, die auf jeden Fall durchaus immer so ein gutes Wochenende haben können. Das kann halt auch ein schwieriges Wochenende sein, wie zuletzt in Österreich. Ich finde, in Silverstone muss man irgendwie auch immer Lewis Hamilton auf dem Zettel haben, weil, ne, der hat ja schon so oft gewonnen und es ist auf jeden Fall eine Strecke, die Lewis Hamilton liegt. Und wenn es regnet, dann muss man halt Max Verstappen mit auf dem Zettel haben, weil dann kann er wirklich das Ruder nochmal rumreißen und auch strategisch kann Max Verstappen da immer sehr gute Entscheidungen treffen, wenn man mal auch vom, ja, Slickreifen auf einen Regenreifen wechseln muss, ist Verstappen, was dieses der Bedingungen so mäßig angeht, immer sehr klar und sehr gut unterwegs mit dem Team. Deswegen super schwer wieder mal, was die Tipps angeht. Ich habe jetzt mal auf Platz 3 Oscar Piastri, auf Platz 2 Lando Norris, also beide McLaren-Piloten und ganz vorne tatsächlich George Russell. Ich bin gespannt, ob Mercedes zurückschlagen kann. Wie gesagt, die kühleren Bedingungen sollten dem Mercedes entgegenkommen. Aber wenn es regnet, ist sowieso eigentlich alles offen. Da kann dann auch Max Verstappen ganz vorne stehen. Da können auch die beiden Ferraris noch eine Rolle spielen. Und ich bin auch gespannt, was die anderen Teams machen können. Williams, sind die wieder zurück? Die waren zuletzt in Silverstone auch mal ganz gut unterwegs. Was ist mit Sauber, die ja jetzt auch einen Aufwärtstrend auf jeden Fall haben? Die Racing Bulls haben wir auch. Also super viele offene Fragen. Und ich glaube, wir können uns auf jeden Fall auf ein sehr spannendes Wochenende in Silverstone freuen. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann langsam eben zum Ende dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Und nächste Woche gibt es dann natürlich noch den Rückblick auf Silverstone. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.